St. Georg, der Pferdepodcast.
Hallo, ich begrüße Sie und euch zum Olympia-Podcast Nummer 3. Mein Name ist Tina Gummer. Ich sitze in Hamburg und erlebe die Olympischen Spiele leider nur vom Bildschirm. Aber St. Georg-Chefredakteur Jan Tönjes ist vor Ort und mit dem spreche ich auch heute wieder. Hallo Jan.
Hallo Tina.
Es ist einiges passiert, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben. Da war die Vielseitigkeit nämlich noch in vollem Gange. Mittlerweile, man kann es nicht anders sagen, hat Michael Jung Sportgeschichte geschrieben. Er ist zum dritten Mal Einzel-Olympiasieger in der Vielseitigkeit geworden. Das hat vorher noch kein anderer geschafft. Was war da vor Ort los? Erzähl mal.
Ja, da muss man eigentlich am Tag vorher beginnen, denn diese Geländestrecke, ich fand das ganz gut. Irgendeine Kollegin, eine international, hat gesagt, der Geländetag, das war eine Abstimmung mit den Füßen für den Pferdesport. Da waren 42.000 Menschen in diesem Schlosspark. Und auch wenn die Strecke ja knapp 6 Kilometer lang war, 42.000 Leute, das ist schon eine ganze Menge. Das heißt wirklich, es gab eigentlich keine Ecke, wo nicht irgendwelche Leute gestanden haben. Und diese Reiter, und zwar alle Reiter, die Franzosen sicherlich noch ein bisschen mehr als die anderen, aber auch die großen Stars oder wie sie alle heißen, die haben die getragen. Also du hast dich in diesem Park bewegt. Der ist ja durch so ein, wie so ein Kreuz geteilt, der Grand Canal, also künstlich angelegte Wasserstraßen. Und da mussten die Pferde auch zweimal drüber über Pontons, die Menschen auch an einer Stelle. Da gab es einen Überweg. Das heißt, man musste mal überlegen, auf welcher Stelle des Wassers bin ich, was möchte ich wann wo sehen. Aber man hat auf jeden Fall immer gehört, wenn ein Pferd ankommt, und zwar nicht nur durch die üblichen Trillerpfeifen, die ja im Gelände immer ein Thema sind, in jeder Geländeprüfung, sondern vor allen Dingen durch den Jubel der Menschen. Und das war wirklich toll. Vorher hat es ja nun gegossen wie aus Eimern am Tag davor in der Dressur, und dann war das Wetter toll und jeder wurde gefeiert. Und selbst Michi Jung, der nun wirklich ganz cool und vor allen Dingen super fokussiert ist, der ja wirklich alles darauf gegeben hat, dieses historische Gold hinzubekommen, was ihm dann ja auch gelungen ist, ihm und seinem ganzen Team. Der ist eigentlich im Gelände, ich weiß nicht, wie viele Geländeritte von ihm schon gesehen, aber der ist da immer konzentriert und fokussiert. Und als er dann den Sprung 16 hinter sich hatte, das ist der Tiefsprung gewesen mit dem trockenen Graben und der Ecke dahinter, die leider Christoph Wahler zum Verhängnis geworden sind. Da ist er ja dann für die Geländestrecke ausgeschieden. Da können wir gleich nochmal drüber reden. Aber danach ging es wieder über einen so einen Ponton, also wirklich über dieses Wasser. Und da hat Michi so eine Siegerfaust gemacht, weil er gesagt hat, jetzt läuft's. Und ja, das setzte sich dann eigentlich sofort. Vorher muss man sagen, Julia Kajewski mit Nickel, tolle Runde als allererste auf dem Kurs. Und die konnte dann auch schon das sagen, was viele andere gesagt haben, nicht ganz so schwer wie gedacht. Und das ist ja das Tolle, wenn so ein Parcourschef das schafft, dass alle Respekt haben, dann reiten sie zwar vielleicht risikobereit, aber immer noch vorsichtig genug. Und es passiert nichts, das war ja ganz wichtig, dass da keine schlimmen Unfälle passieren. Und am Ende sind die Richtigen vorne. Also besser geht's eigentlich nicht.
Ja, du hast es gerade schon einmal ganz kurz angesprochen, den Sprung 16 und Christoph Wahler, du hast direkt daneben gestanden. Was war das da für ein Moment?
Ich möchte meine gute Erziehung jetzt nicht hier öffentlich in Frage stellen. Deswegen denke ich nur das Wort mit dem SCH vorne. Das war so bitter. Also die beiden waren super vorher unterwegs. Alle, die es gesehen haben, waren total begeistert. Und dann ging das da eben runter, ein Tiefsprung. Und dann war da ein trockener Graben, der sogar, um ihn noch ein bisschen besser sichtbar zu machen, mit so hellem Kiesel ausgelegt war. Und da ist Kajatan S., dieser riesengroße Schimmel von Christoph, einfach, 3-4 Zentimeter zu weit nach vorne gekommen mit dem Hinterbein und ist dann nicht mehr an der Kante abgesprungen, sondern rutschte quasi mit dem linken Hinterhof schon in diesen trockenen Graben, der war gar nicht tief, aber kam dadurch natürlich total aus der Balance, da das rechte Hinterbein richtig tief, dann ist das Pferd selber eigentlich nur so nach rechts, hat sich irgendwie ausbalanciert, aber das konnte Christoph gar nicht mehr aussitzen. Der hat dann wirklich eine Rolle rückwärts gemacht, er ist also gelandet und Rolle rückwärts und stand auch gleich wie das Pferd, ist gar nicht zum Boden gegangen. Aber ja, da war natürlich erstmal wirklich Mist. Da muss man sagen, das olympische Reglement, das ist ja sehr kompliziert. Es sieht aber eben für den Fall vor, dass man in Anführungszeichen nur 200 Strafpunkte bekommt als Mannschaft und dann trotzdem am Springen, am Mannschaftsspringen, es sind ja zwei Springen bei den Olympischen Spielen, anders als bei anderen Vielseitigkeiten, teilnehmen kann, sodass Krischi dann wirklich auch noch am nächsten Tag reiten konnte. Und das war toll, weil der wirklich eine super, super, super Runde geritten ist. Ich meine, wie der sich gefühlt hat an diesem Tag, das müssen wir uns, kann man sich, glaube ich, gar nicht ausmalen. Das war so bitter, weil eben Julian eine super Runde hatte, dann Michi diese Traumrunde genau 2 Sekunden oder 5 Sekunden unter der erlaubten Zeit geblieben ist. Also ja, und Krischi hätte natürlich auch gerne sein Bestes dazu beigetragen, wie er es im letzten Jahr bei den Europameisterschaften als Vierter ja geschafft hat für die Mannschaft. In Pratoni bei der Weltmeisterschaft, wo er Mannschaftsweltmeister geworden ist, wo er ja auch so einen super Nuller-Parcours dann geliefert hat. Also das war blöd, aber so ist der Sport. Dann kam eben der Sonntag, war es ein Sonntag, ich weiß nicht. Das muss man sagen, in der Berichterstattung ist das etwas schwierig, weil jeder Tag pickepacke voll ist und man vergisst total, welcher Wochentag ist. Also es kam auf jeden Fall der Entscheidungstag, das Springen.
Montag.
Montag, okay. Das war dann jetzt, das war dann also das Springen in dem Mannschaftsspringen. Es geht dann eine umgekehrte Reihenfolge der Ergebnisse. Michi führte, weil Laura Colette ja ein ganz paar Zeitfehler hatte, die Britin, die ja nach der Dressur wiederum genauso knapp vor Michi gelegen hatte. So, und dann hatte sich das Feld schon so ein bisschen sortiert. Julia wieder eine super Nullrunde geritten. Der Nickel, der hat irgendwie gesagt, so, jetzt haben sie endlich verstanden, dass ich ein Weltpferd bin und jetzt zeige ich es auch mal allen. Das war schon klasse. Und dann wird Laura Colette eigentlich eine tolle Runde mit dem großen Holsteiner London, dem Landossohn. Und am allerletzten Sprung, das war so eine schmale weiße Planke links und rechts, diese bunten Maskottchen der Pariser Spiele, die ja nach diesen roten Mützen der Revolutionäre gestaltet sind. Ja, und diese Planke fiel so. Dann dachte man, okay, jetzt hat Michael einen Abwurf mehr. Gut, in Anführungszeichen. So, und dann sprang Chipmunk auch wirklich gut. Aber zwei Sprünge vor diesem letzten Sprung, der Laura Colette zum Verhängnis geworden war, da stand eben eine zweifache Kombination und dann hat er wirklich ganz leicht mit dem Hinterbein den Einsprung berührt, die Stange fiel. Also damit war das dann wieder ausgeglichen. Wer da schon einen super Eindruck gemacht hatte, das war Christopher Burton, der Australier mit Shadowman, ein Pferd, das er nun geleast hat, der sprang abnormal, das ist ein belgischer Fuchs, das war irre, was der für Kraft hatte und wie der da losjubelte. Also da war schon mal klar, Laura und Michi wieder genauso wie vorher von der Geschichte. Ich glaube, Laura Colette hatte auch noch einen Zeitfehler oder so, aber also marginal auseinander, auf jeden Fall bei weitem nicht ein Springfehler. Aber der Burton mit diesem super springenden Fuchs, so. Und dahinter dann auch gleich Tom McEwen, Großbritannien, mit dem Dublin. Also da waren, das war richtig eng. So. Die Briten haben vollkommen zu Recht Mannschaftsgold gewonnen. Die Franzosen umjubelt von ihren Zuschauern dann die Silbermedaille und ein bisschen überraschend die Japaner dann auf Bronze. Dann das Einzelspringen. Die 25 Besten. Das ist ja nochmal nervenzerrend. Also das Mannschaftsspringen ging um 11 los. Dann gab es die Medaillenzeremonie. Nee, die gab es gar nicht da. Die kam später dann alles en bloc. Aber nachmittags ging es dann eben mit den 25 Besten im Einzelfinale los. Wieder rückwärts, wieder Michi als Letzter. Und das war nicht ganz so schwer aufgebaut. Und 25 Reitern, 17 Nuller, das sagt ja schon ein bisschen was. Fand ich aber auch genau richtig. Ich meine, diese Pferde haben irre viel geleistet. Und
auch deutlich kürzer nochmal, ne?
Ja, genau. Genau, noch ein bisschen kürzer. Und trotzdem, dann war auch eine Dreifache drin. Und da war genug drin, so eine knifflige Distanz nicht, aber so von oben kommt, also von der kurzen Seite oben abbiegend quasi immer den Palast, diesen wirklich ikonografischen Palast da im Hintergrund, das Schloss von Versailles, über so sehr luftige Dinger, ein tolles Hindernis mit so Figuren von Toulouse-Lautrec gezeichnet, so eine Rouge-Tänzerin, ganz toll. Und dann ist die Rote Mühle, ist das ja, dieses berühmte Nachtlokal, dieses Kabarett. Und da war eben ein, der untere Teil dieses Steilsprungs war eben ein so Mühlenflügel. Aber nicht gefüllt, sondern auch noch so luftig zum Durchgucken von dieser roten Mühle. Naja, also das war so ein bisschen was, wo man ein bisschen aufpassen musste noch. Und dann war Laura Colette 0. Und Chris Burton war vorher 0. Beziehungsweise, nee, der war dann schon, glaube ich, an zweiter Position so. Und dann nicht. Und dann kam der rein. Und der französische Stadionsprecher, erzählte, glaube ich, nochmal die ganze Geschichte, wie historisch das ist. Also mein Französisch ist sehr, sehr übersichtlich. Aber Medaille d'Or verstehe ich und Troisième fois, drittes Mal, verstehe ich auch. Also das kam irgendwie ewig. Und allein wie cool Michi da noch angeblieben ist, wie er das genutzt hat, wie er da nochmal zur Dreifachen hingeritten ist, da ziemlich dicht dran ist und wie er wirklich bei Chip war. Und ja, dann ging das los und das ist ja wirklich dann so nervenaufreibend. Also natürlich bist du ein neutraler Berichterstatter und ich kann mich wirklich, wirklich über jeden tollen Ritt freuen. Und wenn es ein Deutscher ist, der Medaillen gewinnt oder vielleicht eine goldene Medaille, dann ist das sicherlich noch ein bisschen toller. Aber wenn die anderen besser waren und toll, dann kann ich mich auch an denen erfreuen. Aber oh, dann sitzt du da und dann war das leise in diesem Stadion. Und was witzig war in diesem Kiss-and-Cry-Corner, wo dann immer die ganzen Angehörigen, also die Pfleger, die Reiter, die Teamkollegen, Tierarzt, die ganze Mannschaft, und da steht während des Rittes, neben dem Einritt, da stand eben Markus Döring, der Springtrainer. Und der geht immer so mit. Und das war wirklich ganz still im Stadion. Und dann kam eben kurz vor Schluss diese Wende von oben auf diesen Moulin Rouge-Sprung, diese Distanz. Und dann hat man nur so. So, dann sprang er einmal auf, dann kam eben der nächste. So, und dann war der auch noch null. Und dann, ja, dann war Michi ein Ziel und dann war er null. Und dann war dieses historische Gold da. Das war einfach der Hammer. Ganz toll. Da hatte sogar Michi, der ja nun bestimmt auch eher zu den Cooleren gehört, hatte da wirklich Tränen in den Augen. Und die Leute haben den gefeiert. Und dieses Stadion, 16.000 Leute. Also da waren, glaube ich, nicht ganz ausverkauft, aber da waren bestimmt so 13.000, 14.000 Leute drin, die sprangen alle hoch und schrien und jubelten und ah, ja, das war schon toll.
Ja, ich habe es natürlich auch live gesehen, hatte in dem Moment Gänsehaut und bekomme jetzt schon wieder Gänsehaut, wo du es nochmal erzählst. Und da gab es ja auch noch eine ganz tolle Szene, wie er dann zu seiner Mutter kam. Das wurde, also gab es auch Videos auf Instagram. Erzähl das nochmal ganz kurz. Das muss ja ein fantastischer Moment gewesen sein.
Ja, also das ist irre. Man muss sich vorstellen, dieses Stadion, ich glaube, wer es im Fernsehen gesehen hat, der sieht das, wenn ich jetzt quasi Richtung Palast schaue oder Richtung Schloss, dann ist in der rechten unteren Ecke der Austritt. Dann ist da gleich nochmal so eine Station, wo die Pferde, die Gebisskontrollen sind und unter so einem Dach. Dann ist da noch so ein Pavillon, wo, glaube ich, Richter und Offizielle drin sind. Und dann geht es so ein bisschen berghoch, so ein Weg, und weil die Athletenwege, das muss ja alles auch ganz klar abgegrenzt sein, dann ist da rechts so ein Bauzaun, und der ist dann so typisch mit diesem Kunststoffplan, mit dem gedruckten Kunststoffplan bespannt, mit diesem Paris-Logo, diesen Pastellfarbenen, die sieht man wahrscheinlich im deutschen Fernsehen auch überall, diese Farben. Und dahinter hörte man dann auf einmal wirklich ganz heiser, Michi, Michi, und noch eine Stimme. Und das war eben Michis Mutter, Brigitte, die stand da mit Faye, mit der Frau von Michi und mit dem Leo, dem Sohn, und dann Michis Bruder und ich glaube noch ein paar Verwandte. Also das ist so ungefähr 8, 9 Leute, Freunde auch noch von Michi. Und dann sprang Michi da runter und da kamen dann 1.000 Leute an, die ihm da auch schon gratulieren wollten. Aber dann ist er da ganz schnell hoch und ist dann irgendwie durch diesen Zaun da durchgewitscht, der an die Tribüne irgendwie angrenzte. Oh, und dann waren sie wirklich alle am Weinen, und Michis Mutter ist ja nun so, das ist, glaube ich, die größte Supporterin überhaupt. Und die sagte nur, ich habe es immer gewusst, du bist der Größte, du bist der Tollste. Und Fane weinte und Leo sagte, ich will was trinken, aber es war wirklich ganz, ganz, ganz besonders. Und ja, dann, ich weiß nicht, wie lange das war wahrscheinlich, waren es so ein paar Minuten, aber das so ein Glücksmoment mitzubekommen, das ist einfach toll. Das ist besonders. Also das werde ich auch nie vergessen. Dieses Glück, diese Freude, diese Familie. Wir haben es ja auch gerade im aktuellen Heft vom St. Georg, die immer so zusammenhalten. Ja, toll.
Schön. Nach dem Sieg von Michi Jung warst auch du noch im Deutschen Haus abends. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, was ist das Deutsche Haus da überhaupt und was passiert denn da, wenn da ein Sportler mit Gold in Anführungszeichen nach Hause kommt?
Ja, also das Deutsche Haus, Haus ist eine kleine Untertreibung, das ist nicht mehr und nicht weniger als das Rugbystadion in Paris. Das ist ziemlich dicht dran am Stade de France, also dem offiziellen Olympiastadion. Und das hat der DOSB, der Deutsche Olympische Sportbund, angemietet. Und zwar gibt es da verschiedene Bereiche. Also da gibt es einmal den öffentlichen Bereich, da muss man, ich glaube, 20 Euro Eintritt ist es, zahlen für die Fanzone. Da kann man selber auch ein bisschen Sport treiben. Da ist ein Riesen, da sind mehrere Monitoren, da kann man den Sport verfolgen. Da kann man auch was trinken. Das soll allerdings relativ teuer sein, wurde mir gesagt von Freunden, die da waren. Das ist so die offizielle deutsche Fanzone. Dann gibt es da aber noch extra Bereiche und für die muss man sich dann akkreditieren. Hospitality-Bereiche nennt sich das so schön. Also das ist einfach ein geschlossener Bereich. Ehrlich gesagt, das Casino von diesem Rugby-Verein. So sieht's aus. Und wenn jetzt ein deutscher Sportler, eine deutsche Sportlerin eine Medaille gewinnt oder besonders erfolgreich war, dann wird er da eben eingeladen und wird dann da wirklich gefeiert. Und wenn es dann eben ein Reiter ist, dann kann man sich akkreditieren. Also man kann sich so und so vorab akkreditieren. Klammer auf, ich habe das schon für Samstagabend gemacht. Klammer zu. Dann hatte Michi noch Termin, der war ja vorher. Also das ist ja echt Stress nach der Medaille. Die Medaille hast du im Hals und dann ein Fernsehsender nach dem anderen und so weiter. So, und dann warteten alle. Ich habe mich dann auch noch sehr nett mit der Familie Jung unterhalten. Dann wurde da, es ist extra so eine kleine Bühne, da hängt auch ein großer Bildschirm, da wurde dann nochmal ein Interview mit ihnen von Eurosport übertragen, weil Eurosport ja der offizielle Sender ist der Olympischen Spiele. Da gibt es ja auch ein Buffet, das ist also ganz toll, da waren so vielleicht 150 Leute, würde ich denken. Also die stärkten sich da und dann hieß es so, jetzt kommt er gleich, jetzt kommt ein Middle Walk. Okay, Middle Walk. Also alle wurden gebeten, sich ziemlich eng eines markierten Weges entlang zu stellen, der an einer Treppe mündete. Und da klatschten alle und schrien und sonst wie was so. Und irgendwann kam er dann die Treppe runter, die auf halber Höhe nochmal so ein Podest hatte, wo sich die Treppe dann nochmal so um 90 Grad drehte quasi. Und dann stand er da im Dunkeln und auf einmal ging dahinter dann so Licht an. Und dann war er da und dann haben die Leute nur noch gefeiert und gefeiert und gefeiert. Und dann ging er da diesen Weg lang und dann kam der kleine Lido mit zwei so Deutschland-Fähnchen in der Hand auf ihn zu. Und dann hat Michi ihn auf den Arm genommen und ist dann mit ihm da rumgehüpft und alle haben ihn gefeiert und Lido hat Spaß gehabt. Und also das war auch wirklich klasse. Ich kann mal so ein bisschen von der Musik einspielen. Also so hat sie das ungefähr angehört. Ja, also man merkt, da war richtig Stimmung. Und dann auch nochmal wieder eine Interviewsituation mit einem Moderator, der dann auf dieser kleinen Bühne stand. Und das war so der Moment, wo Leo gesagt hat, so jetzt bin ich mal dran. Der wurde dann auch interviewt. Und also das Beste, was er gesagt hat, war irgendwie, als er gefragt wurde, wie das denn so gewesen sei, als sein Vater da war. Und das war so ganz süß, wie der im Stadion gehängt ist.
Oh Gott.
Das war echt putzig. Ja, naja, und dann wurde da noch ein bisschen weiter gefeiert. So alt bin ich dann da auch nicht mehr geworden, denn das ist wirklich mitten in Paris und unser Hotel liegt ja schon an der Peripherie, weil Versailles ja auch weit draußen liegt. Und ich bin mit dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs. Alle Leute, die akkreditiert sind, haben so eine Karte für den kompletten öffentlichen Nahverkehr und das ist dann nochmal eine gute Stunde nach Hause gewesen. Da war es ja schon spät und am nächsten Morgen weiß man, geht es ja wieder früh los. Ja, aber das war schon eine wirklich tolle Geschichte, die Michi da ja geschrieben hat. Er hat Geschichte geschrieben.
Ja, das kann man nicht anders sagen. Und das war es dann auch schon mit der Vielseitigkeit bei Olympia. Mittlerweile wird schon Dressur geritten. Wir haben den Grand Prix hinter uns, 2 Tage. Wie ist die Stimmung?
Also auch da wieder die Stimmung irre. Gestern, muss man sagen, war das ja nicht heiß, sondern wahnsinnig heiß. Da waren es 34 Grad und zwar morgens um 11 oder so schon. Und das war wirklich, du bist aus dem Pressezelt, das Gott sei Dank ein bisschen klimatisiert ist, rausgegangen und hast wirklich gedacht, boom, was ist das denn hier? Ich habe auch britische Kollegen hier im Hotel und die erzählten mir heute Morgen auf dem Weg ins Stadion, dass einer ihrer Fotografen das Problem hatte, dass einfach an einer seiner großen Objektive, und die Dinger sind ja wahnsinnig teuer, da sind Kunststoffteile geschmolzen. Also die können ja nicht immer mit derselben Optik da irgendwie arbeiten. Da hat er das einfach kurz zur Seite gestellt in die Sonne und da ist wirklich was geschmolzen. Ja, unfassbar. Es gab ein paar Leute, die sind kollabiert, das bei dieser Hitze, das ist ja alles unüberdacht.
Wie kommen denn Reiter und Pferd damit klar?
Die kommen damit super klar. Also für die Pferde gibt es klimatisierte Ställe. Dann gibt es da auch noch so eine Art Schleuse unter auch so einem Zeltdach, wo man entweder einfach nur abwaschen kann mit Eiswasser. Und man kann dann auch noch, dann sind auch noch so Ventilatoren. Das heißt, wenn man da dann auch noch Wasser hat, dann wird auch noch so das wie so feucht vernebelt. Daniel Bachmann-Andersen, der Däne, der gestern einen super Ritt hatte und eine persönliche Bestleistung mit knapp 77% hingelegt hat, der hat sich dann da einfach mal hingestellt und hat dann so ein bisschen den Mr. Wet T-Shirt Contest gewonnen. Tatsächlich muss man sagen, gibt es unwahrscheinlich viel Maßnahmen, damit die Pferde auf gar keinen Fall zu heiß werden. Es ist zum Beispiel so, dass auch wirklich mehrere Tierärzte beim Abreiten, das sind ja insgesamt quasi vier Vierecke nebeneinander, die da zum Abreiten sind, plus nochmal zwei Vierecke nebeneinander unter einem riesengroßen Zeltdach, wo links und rechts alles frei ist. Und die haben so Wärmebildkameras und die gucken wirklich. Also sie sagen, jetzt kommt das Pferd in einen kritischen Bereich, bitte mal durchbrechen zum Schritt und dann gibt es da Eiswasser und dann wird das Pferd erst nochmal wieder runtergekühlt und also da wird unwahrscheinlich drauf geachtet. Das Tolle ist, dass die deutschen Dressurpferde alle wahnsinnig cool sind, denn die sind immer im unteren Bereich, also die sind so gut trainiert, das hat Monika Teodorescu, die Bundestrainerin, heute nochmal gesagt. Die sind so gut trainiert, dass die wirklich, auch wenn sie sich richtig anstrengen, nicht in diesen kritischen Bereich kommen von der Wärme her. Also die stecken das wirklich ganz gut weg, die Reiterinnen und Reiter, die dann im Frack dann da ankommen und danach ja auch zu den Interviewstationen gehen. Das ist ja auch nach jedem Ritt bei Olympischen Spielen so, dass sie dann erstmal vor verschiedene Fernsehkameras müssen. Da gibt es so eine Reihenfolge. Dann müssen die irgendwie gefühlt 6, 7 Mal dasselbe erzählen, in Deutsch oder in Englisch. Da ist es dann so ein Moment, wo man erstmal sieht, wie die schwitzen, weil die dann teilweise noch ihren Helm aufhaben. Und aber es geht allen gut. Ganz interessant fand ich auch noch, das hat Monika erzählt, der Bluetooth, der ja gestern schon auch eine super Prüfung gegangen ist mit so einem ganz kleinen Haker, aber wunderschön in der ganzen Anlehnung, toller Ritt von Frederik Mandus, der ist dann rausgegangen und dann haben die wirklich so ein großes Stück Eis genommen und haben den damit den ganzen Hals gekühlt. Nee, das stimmt nicht, das Eis haben die sonst gemacht. Nein, den haben sie wirklich mit Eiswasser komplett abgewaschen danach und dann nicht abgezogen und haben den einfach nur in den Stall geführt. Und dann war der Knochen trocken, als er im Stall ankam. Und das sind jetzt nicht 3 Kilometer bis zum Stall, ne? Aber sie sagte, das Tolle war, dann guckte der auch so, und jetzt? Was machen wir jetzt? Also das hilft den Pferden wahrscheinlich zu regenerieren.
Ja, okay. Kommen wir mal zum Sportlichen. Was sind so vielleicht erstmal ganz allgemein die Bilder, die du so wahrgenommen hast, jetzt die beiden Grand Prix-Tage in den Prüfungen und auch auf dem Abreiteplatz?
Also fangen wir mal mit dem Sport drinnen an, im Viereck. Das sieht ja aus deutscher Sicht ganz gut aus. Der Grand Prix ist ja nach einer Qualifikationsprüfung. Das heißt, heute war der zweite Tag und nach dessen Abschluss stand dann fest, welche 10 Mannschaften den Grand Prix Spezial um die Mannschaftsmedaille am Samstag reiten und welche 18 Einzelreiter sich für die Kür, also für das Einzelfinale am Sonntag qualifiziert haben. Das Ganze wird dann geritten in 6 Gruppen, wobei die 2 Gruppen ersten sich automatisch qualifizieren plus die 6 folgend Punktbesten. Das heißt, Charlotte Fry, die britische Weltmeisterin, die war halt in einer stark besetzten Gruppe, nämlich unter anderem mit Isabel Wert und Wendy und mit Katrine Dufour, der Dänin, die ja die Freestyle jetzt reitet. Und das Paar aus Großbritannien hatte 78,4%. War aber Dritte. Das heißt, sie waren nicht automatisch qualifiziert, sind dann natürlich als Punktbeste weiter. Ich fand, das war insgesamt, es wurde gut geritten. Es gab so ein paar nicht so schöne Bilder, wo die Pferde vielleicht dann ein bisschen mit der Situation überfordert waren, aber das war jetzt auch nicht schlimm. Es gab für mein Dafürhalten Oder andersrum gesagt, ich hätte mir noch mehr Pferde gewünscht, die einfach noch deutlicher und reeller permanent über den Rücken gearbeitet gehen, muss man immer sagen. Also hoffen wir mal, dass über den Rücken gearbeitet werden. Aber also ein bisschen feste Rücken habe ich dann da schon gesehen. Aber das war jetzt nicht dramatisch. Abreiten, da guckt man dann hin und wieder mal hin. Das ist ja immer ein bisschen das Problem, dass man da so ein bisschen das machen muss, was die Richter einem auch immer sagen. Ich muss das beurteilen, was ich im Viereck sehe. Ich bin ja nicht auf dem Abreiteplatz. Aber auf dem Abreiteplatz sah das heute eigentlich auch alles gut aus. Die Leute haben auch insgesamt, auch wenn es heute ein bisschen weniger warm war, ein bisschen reduzierter abgeritten, weil die natürlich auch alle genug Körner noch da drin haben wollten, um dann da im Grand Prix wirklich zu zeigen, wie es geht.
Ja, okay. Zu den Ergebnissen. Das deutsche Team mit der besten Teamleistung aus dem Grand Prix. Du hast auch eben schon angedeutet, du hast dich schon für Samstagabend fürs Deutsche Haus akkreditiert. Wie sind die deutschen Aussichten?
Also ich glaube, man kann mittlerweile schon mit Fug und Recht sagen, Deutschland ist ein heißer Kandidat für Gold, aber es wird eine ganz, ganz enge Kiste mit den Dänen. Da wird die Tagesform auf jeden Fall entscheiden. Und wenn da irgendein blöder Fehler passiert, also vielleicht auch nochmal in so einer Lektion, die mal zwei geht, Pirouette von mir aus, dann kann das teuer sein. Und ich glaube wirklich, dass das sehr eng wird. Das sind einfach die Dänen mit Katrine Dufour und Freestyle. Das sah heute super aus, war über 80%, zweitbester Ritt des Tages. Dann Zepter mit der Nana Scott-Bock-Merald, war gestern bei gut 78. Das war auch richtig hoch. Und Daniel eben mit knapp 77 mit dem Byron. Das war viel. Frederik Wandruff gestern 76,2 sowas. Das war gut. Der hatte nun einen kleinen Haker da drin nach den Einerwechseln. Also da ist noch mehr drin. Dann heute Isabel Werten, wenn die wirklich sehr gut ging, muss man sagen, mit 79%. Und dann kam eben Jessica von Bredow Berndl mit der Lehrer, die dann 82 irgendwas geritten ist. Also das riecht nach deutschem Gold, aber da darf nichts passieren. Und wer dann Bronze gewinnt, das muss man sehen, ob das noch die Briten werden oder vielleicht doch die Niederländer, also die waren heute auch nicht so überzeugend. Gestern die Dinja van Hiere mit einer wirklich gute Prüfung geritten. Ja, das muss man sehen. Wird spannend.
Ja, vielleicht noch ganz kurz zu den Briten, die ja grundsätzlich auch als Medaillenfavoriten nach Paris gereist sind. Zumindest waren sie das, als Charlotte Dujardin noch im Team war. Wie schmerzhaft ist der Ausfall von Charlotte Dujardin für das britische Team?
Das tut schon weh. Also das tut sportlich weh. Das ist das eine. Denn die hätte natürlich ganz andere Wertzahlen höchstwahrscheinlicherweise realisiert als die Becky Moody mit Jägerbomb, die jetzt nachgerückt ist. Das ist ja eine nette Geschichte. Das ist eine britische Reiterin, die auch schon immer da im gehobenen Grand Prix-Bereich unterwegs war. Aber dieses Pferd hat sie selbst gezüchtet. Und das ist natürlich toll, um selbst gezüchteten Pferd zu den Spielen zu kommen. Aber es ist eben keiner, der irgendwie eine 78-79% Leistung gehen kann. Noch nicht vielleicht. Ja, das andere ist natürlich wirklich, dass gerade Karl Hester da natürlich permanent gefragt wird in diesen Pressetalks, die es danach gibt in der Mixed Zone. Wie ist denn das und so? Und er sagt dann nur, es ist schwierig und Charlotte zahlt einen hohen, hohen Preis dafür und mehr möchte er nicht sagen, weil das jetzt noch ein laufendes Verfahren ist. Die feste Sprecherin des britischen Verbandes, das ist so eine etwas kräftigere, das darf man so sagen, Winnie, die ist da mittlerweile auch rigoros, so nach dem Motto, please ask question to the test. So, also nur die Fragen zur Aufgabe und alles andere interessiert nicht. Ja, das ist natürlich blöd, wenn man als Europameister dahin gefahren ist und sich viel ausgerechnet hat. Aber alle sehen auch wirklich ein, was für ein Desaster dieses Video ist für den Gesamtsport. Also auch die Buschreiter mussten sich das immer fragen lassen. Heute war ja auch die Springreiter, selbst da wurde irgendwie schon mal nachgefragt. Und was die eigentlich alle sagen, das geht nicht, das ist unmöglich, aber bitte Verständnis, wir sind hier, weil wir es nicht so machen und weil wir uns wirklich jetzt fokussieren wollen. Da kommt immer dieser Spruch auf den Job, den wir hier irgendwie vorhaben, wofür wir hier angereist sind. Und das ist ja auch, finde ich, ein legitimer Ansatz. Also das Das ist ja schon wichtig, hier sportlich abzuliefern.
Dann blicken auch wir jetzt mal nach vorne. Wie geht's mit der Dressur in den nächsten Tagen weiter? Wann gibt es Medaillen?
Medaillen gibt es am Samstag im Team und am Sonntag in der Einzelwertung, in der Kür. Dazwischen, also 2 Tage dazwischen ist schon relativ viel. Da sagte zum Beispiel Isabel Wert, sie weiß noch nicht so genau, weil sie Wendy einfach noch nicht so lange kennt, wie sie das Training morgen gestaltet. Also sicherlich nur ein bisschen. Und dann mal gucken, ist auch mal so vom Wetter abhängig. Es ist jetzt nicht mehr so heiß, aber vorhin wurde es dann auf einmal wahnsinnig schwül. Und also mit 34 Grad ist schon grausig, aber so 27 und richtig schwül ist auch nicht viel besser. Die beiden anderen kennen ihre Pferde viel besser. Freddy, den Bluetooth, auch bei den Temperaturen, der war in Florida auch im Winter, aber da war es dann, na, da war es auch mal kalt da, aber da kann es ja auch drücken sein. Und Jessie kennt ja da Lehrer so und so und auswendig. Spannend wird es, wenn morgen dann die Springreiter anfangen. Die haben heute gerade eben, was heißt gerade eben, wir nehmen den jetzt so gegen 20.30 Uhr auf den Podcast und um 18.15 Uhr waren die Springreiter das erste Mal zum Training springen im Stadion. Das sieht dann so aus, dass da so ein kleiner Parcours aufgebaut ist, wo es anders 6, 7 Hindernisse. Und dann hat man als Reiter mal 90 Sekunden da rumzureiten und 90 Sekunden Zeit zu springen, so viel oder so wenig, wie man will. Und während dieser 90 Sekunden Parcours springen, kommt dann schon der Nächste rein, der dann seine 90 Sekunden parallel trabt und dann galoppiert. Und da muss ich sagen, die Deutschen waren da die Ersten, die dran waren. Also die Deutschen, das sind Jana Bargas mit Dorette als Reservereiterin. Dann Christian Kuckuck mit Checker. Richard Vogel natürlich, der ja auch auf dem Boot bei der Eröffnungsfeier dabei war, auch ganz nett erzählt hat, wie schön das war, dieses Gemeinsamkeitsmoment mit den anderen Sportlern erlebt zu haben, mit dem United Touch. Und natürlich Philipp Weißhaupt mit Sine Day. Die Pferde sprangen alle gut, vorsichtig, mit Übersicht. Und da geht es dann morgen das erste Springen, das ist dann auch wieder, da geht es jetzt erstmal ums Mannschaftsspringen. Also das Reglement, das erspare ich jetzt, das ist. Da ging es heute darum, dass Kevin Stutt, der Franzose, der ist raus. Das Pferd ist auch bei der zweiten Verfassungsprüfung nicht durchgekommen. Und sofort geht es dann los, wenn der jetzt ersetzt wird und wie geht das noch und so weiter. Das ist also wirklich eine Wissenschaft, das ist olympische Reglement. Fakt ist, wir haben 4 gesunde, gut aussehende deutsche Pferde und morgen wissen wir dann mehr.
Ja, sehr gut. Dann haben wir jetzt nämlich auch alle Disziplinen in Versailles zusammen. Lassen wir uns mal überraschen, was morgen im Springen passiert. Und alle Dressurfans gedulden sich bis Samstag, bis es da weitergeht. Dann bedanke ich mich bei dir, Jan. Das war ein bisschen ausführlicher heute, aber wir haben uns auch ein paar Tage nicht gesprochen. Ich bin mir sicher, wir werden uns die nächsten Tage nochmal hören.
Aber auf jeden Fall.
Das war der 3. Olympia-Podcast aus Paris oder genauer gesagt aus Versailles. Wenn er euch gefallen hat, dann teilt ihn gern. St. Georg, der Pferde-Podcast, gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Bei Fragen oder Anregungen einfach eine E-Mail schreiben, redaktion@st-georg.de. Gerne auch unseren Newsletter abonnieren, der kommt aktuell täglich. Und den Link dazu, den findet ihr auf der Webseite st-georg.de. Bis bald.
Und nun Ende Gelände. Das war St. Georg, der Pferdepodcast.